Als wir Freitag, Samstag mit Christoph im Gespräch waren und überlegt haben, wie gehen wir mit der Situation um, was ist weise, was nicht, beschäftigt man sich ja einfach mit dem, was irgendwie gerade in der Welt so los ist. Und als es dann soweit kam, dass es klar wurde, dass ich heute predige, habe ich gesagt, okay, Herr, was ist dran? Und mir kam gleich ein bekanntes Lied in den Kopf. Das kennt ihr bestimmt alle. I'm no longer a slave to fear. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Und so dachte ich mir, boah, das passt so gut, auch in unsere Predigtreihe oder in unser Jahresthema. Wir sind berufen für eine Zeit wie diese. Und eine Zeit wie diese ist nun mal gerade auch eine Zeit der Angst und der Panikmache und der Unsicherheit. Und Angst ist da. Ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen. Ich erzähle das immer ganz gerne authentisch. Ich bin ein Mensch, der besorgt ängstlich veranlagt ist. Ja? In meiner Familie bin ich diejenige, die den Eltern sagt, aber fahrt vorsichtig und ruft an, wenn ihr da seid. Ja? Die immer wieder die Sicherheit und die Rückversicherung braucht, dass zu Hause alles in Ordnung ist und so. Und die sich relativ irrational Gedanken und Sorgen um Dinge macht, wo mein Kopf weiß, du brauchst dir da gar keine Sorgen zu machen oder es ist total unlogisch, jetzt Angst zu haben, aber dieses nagende Gefühl in mir drinne kann ich manchmal nicht so gut abstellen. Und ich weiß nicht, wie es da euch geht, was die Gesamtsituation gerade angeht, damit meine ich nicht nur einen Virus, sondern weltpolitisch und weltwirtschaftlich und an so vielen Stellen denke ich manchmal, Herr im Himmel, komm bald wieder. Wo soll das eigentlich noch hinführen? Und neulich erst habe ich mit jemandem wieder mal über eine Situation gesprochen, wo ich Angst hatte. Und die Person hat nur mit christlichen Floskeln um sich geworfen. Und es hat meiner Angst nichts genützt. Und hat mir darauf, also zusätzlich dazu noch das Gefühl gegeben, ein schlechter Christ zu sein. Weil, ach, du musst dir nur Gott vertrauen. Und dein Gott ist größer. Ja, ich weiß, dass mein Gott größer ist, aber Angst ist trotzdem da. Und dann kam mir eben dieses Lied. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Heute soll es darum gehen, wie gehen wir mit unserer Angst um? Lassen wir uns von ihr beherrschen oder nicht? Und was ist Gottes Antwort dazu? Heißt, ihr werdet vielleicht die ein oder andere christliche Floskel heute hören, aber ich hoffe, dass es euch nicht so vorkommt, als würde ich sie euch um die Ohren hauen, sondern ich versuche mit euch gemeinsam daran zu gehen, das anzugucken und zu schauen, wie sind Dinge oder wie sind Wege, wie wir damit umgehen können und was sind Wahrheiten, die Gott in unser Leben geschrieben hat. Und ich bin ein ganz großer Fan von Elia, ja, dem Propheten aus der Bibel. Elia war ein großer, großer Mann Gottes. Er hat unvorstellbare Sachen mit Gott erlebt, ja. Der hat erlebt, wie Gott ihn beruft, wie Gott ihn versorgt durch Raben, ja. Der hat gesagt, geh in die Wüste und ich schicke ein paar Raben vorbei, die dir was zu essen bringen. Und dann denkt man sich auch so, alles klar. Und dann hat Elia sich mit richtig, richtig vielen Baalpriestern angelegt. Wäre 100. Und Elia hat sich eine kleine Battle mit denen geliefert auf dem Berg. Hat gesagt, ihr betet zu eurem Gott und wenn er Feuer schickt und das Opfer verzehrt, dann ist der wahre Gott und dann bete ich. Und wenn mein Gott Feuer vom Himmel schickt und das Opfer verzehrt, ist mein Gott der wahre Gott. Und er hat sich auch noch ein bisschen schwerer gemacht, hat das Holz mit Wasser übergossen und so. Und die haben gebetet und ihr Ding gemacht und es ist nichts passiert. Und Elia hat gebetet und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte nicht nur sein Opfer, sondern auch alle von den Priestern. Also eine krasse Sache, die er da irgendwie erlebt hat. Und am nächsten Tag wacht er auf und hört, dass die Königin von dem Land, in dem er lebt, ihm auf den Kieker hat und sagt, du, dich kriege ich, dich bringe ich um. Und Elia bekommt Angst, Todesangst. Elia rennt weg, verzieht sich in die Ecke und sagt, Herr, mir reicht's, ich kann nicht mehr. Nimm mir das Leben, mir reicht's. Glücklicherweise hat Gott es nicht gemacht und Elia hat noch viele Sachen erlebt. Aber für mich ist Elia in dem Sinne immer wieder ein Held, der eben auch zeigt, dass man an einem Tag die unglaublichsten Dinge mit Gott erleben kann und am nächsten Tag hat man das Gefühl, von seiner Angst beherrscht zu werden. Und doch ist unser Gott größer als das. Und genau darum soll es eben heute gehen. Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wo kommt meine Angst her? Ja? Angst ist manchmal so irrational und Angst wird von so vielen Dingen getriggert. Wovor haben wir Angst? Ja, man könnte jetzt eine große Sammlung machen, darauf habe ich jetzt aber keine Lust, weil es dann mehr die Angst hervorhebt und das will ich eigentlich nicht. Aber letztendlich, Bottomline ist, Angst haben wir vor allem, was uns unbekannt ist. Angst haben wir vor Sachen, über die wir keine Kontrolle haben. Und Angst haben wir vor Sachen, wo wir das Gefühl haben, ihnen hilflos ausgeliefert zu sein. Das sind die Dinge, die uns Angst machen. Aber Angst kommt nicht von Gott. Wir sollen Furcht des Herrn haben und wir sollen Ehrfurcht haben, aber Furcht, Angst kommt nicht von Gott. In meinem Griechischunterricht, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gehört, gab es jeden Morgen, im ersten Semester hatten wir jeden Tag Griechisch, im zweiten Semester jeden, also 3 von 5 Tagen hatten wir Griechisch. Und jede Griechischstunde kommt unser Griechischlehrer rein und begrüßt uns mit den Worten Scheirete, freut euch. Wir antworten alle im Chor mit Scheire, freue dich. Und dann haben wir zusammen einen Vers aufgesagt, in Griechisch. Ugar edoken, hemin hoteos, pneuma delias, ala dinomios, kai agapes, kai sophronis mu. Und ich werde diesen Vers nie wieder vergessen. Und dieser Vers hat sich eingebrannt und kommt auch jetzt zum Tragen. Und zwar ist es 2. Timotheus 1,7. Denn der Herr hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das sagt schon so viel aus. Als allererstes steht da, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Ist-Zustand, Grundwahrheit von uns ist, das gehört nicht zu meiner Kind-Gottes-Ausstattung. Ja? Der Geist der Furcht gehört da nicht dazu. Der ist da, mit dem müssen wir umgehen, aber es ist nicht meine DNA. Es ist nicht mein Grundzustand. Wir haben nicht einen Geist der Furcht. Und Furcht könnte man an der Stelle das Wort mit Angst und mit, jetzt muss ich scrollen, mit Verzagtheit übersetzen. Also diese Art von Angst, die uns sagen lässt, man kann ja eh nichts dran ändern. Die uns dazu führt, den Kopf in den Sand zu stecken und mehr oder weniger aufzugeben. Was ist denn das Gegenteil von Angst? An euch, Frage. Was ist das Gegenteil von Angst? Hoffnung. Was ist das Gegenteil von Angst? Noch eine andere Meinung? Mut. Zuversicht. Freude. Meine Bibel sagt, die Liebe treibt aus alle Furcht. Das Gegenteil von Furcht ist Liebe. Natürlich stimmt auch alle anderen Sachen, die ihr gesagt habt. Aber in meiner Bibel steht, und in eurer auch, die Liebe treibt aus alle Furcht. Und die Liebe besiegt die Angst. Unser Gott ist nur Liebe. Unser Gott ist voll von Liebe und da ist kein Platz für Angst. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja prima, in mir schon. Glaubt mir, in mir ist auch Platz für Angst. Aber es geht darum, dass wir das Grundprinzip verstehen. Den von mir eben genannten Ist-Zustand. Und dieser Ist-Zustand ist kein Geist der Furcht, sondern einer der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein bisschen anstrengendes Wort, Besonnenheit, ein schwieriges Wort, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mit dem treten wir der Furcht entgegen. Das ist das, was du als Kind Gottes als Grundausstattung bekommen hast. Und da ihr euch das Griechische nicht so gut merken könnt wie ich, muss ich euch eine andere Brücke bauen. Und deswegen habe ich euch Anschauungsmaterial mitgebracht. Ein Geist der Kraft. Habt ihr schon mal versucht, einen Nagel mit der flachen Hand in die Wand zu hauen? Schwierig. Mit so einem Hammer geht es schon viel besser. Ja? So ein Hammer ist Kraft. So ein Hammer setzt Energie frei. Ja? So ein Hammer macht vieles leichter, was sonst so schwierig wirkt. Gott sagt, ich habe euch Kraft gegeben. Und zwar nicht irgendeine Kraft, sondern die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft lebt in dir. Und so oft vergessen wir das. So oft rückt es in den Hintergrund unserer Gedanken. Aber der allmächtige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, sagt, plung, das ist auch in dir. Das steht dir zur Verfügung. Du hast eine direkte Pipeline und eine All-Net-Flat, ja, zu meiner Kraft. Und darin kannst du leben. In der Kraft. Und diese Kraft ist nicht die Muckistärke, ja. Dafür müsst ihr schon irgendwie ins Fitnessstudio gehen. Aber die Kraft ist die Energie, die Mut freisetzt. Den Mut freisetzt, zur Wahrheit zu stehen. Die Kraft, die uns hilft, Nein zu sagen, wenn irgendwelcher Blödsinn auf uns einströmt. Die Kraft zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, mit mir nicht. Ich lasse mich von dem, was ich höre, von dem Strudel, der mich packt, nicht länger würgen. Das ist die Kraft, die in euch lebt. Die sagt, ich höre das alles, was um mich rum geschwätzt wird, aber es hat an mir keine Wirkung. Weil der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Christliche Floskel. Macht euch abwehrbereit. Aber das ist das, was wir versuchen neu zu verstehen. Die Kraft Gottes lebt in mir. Wenn ich anfange, und das ist mir gestern Abend so passiert, dachte ich mir, prima, ich mache eine Predigt über Angst und dann sitze ich abends da und bekomme über eine Pups-Kleinigkeit, fange ich an, Angst zu kriegen. Und ich wusste, wenn ich jetzt alleine auf meinem Sofa sitze und mich mit diesen Gedanken beschäftige, dann zieht es mich in einem Strudel nach unten, aus dem ich so schnell nicht rauskomme. Also habe ich als erstes mal meine Eltern angerufen. Gesagt, Mama, schon wieder in so einem Ding drin. Ich weiß, dass es Blödsinn ist, aber ich komme gerade nicht raus. Und manchmal hilft es einfach nur, durch so ein kleines Gespräch da rausgezogen zu werden. Manchmal hilft es, dass meine Mutter dann mehr oder weniger mir meine eigene Predigt vorgebetet hat, ohne zu wissen, was ich heute predigen will. Und es tut so gut manchmal, wenn jemand nicht eben die einfach nur christliche Floskeln um die Ohren haut, sondern wenn du merkst, diese Person spricht gerade Wahrheit in mein Leben. Diese Person versucht gerade wirklich meinen Geist zu erfrischen und zu sagen, hey, du bist wunderbar gemacht, Gott hat deine Hand über dein Leben, du hast eine Berufung und daran wird sich nichts ändern und er lässt dich nicht los, egal was kommt. Seine Kraft ist in dir mächtig. Und wisst ihr was? Seine Kraft ist auch ganz besonders in den Schwachen mächtig. Halleluja, Herr, benutze mich. Wir haben einen Geist der Kraft bekommen. Aber so ein Hammer, wenn man ihn mit viel Kraft benutzt, macht nicht nur Gutes. So ein Hammer mit viel Kraft kann auch ganz schön viel Schaden anrichten. Nicht nur, dass wir uns auf unseren eigenen Daumen hauen, ja, man könnte ein Loch in die Wand machen oder habt ihr schon mal so Videos gesehen, wo jemand da steht und ausholt und im Moment läuft jemand hinten lang oder so. So ein Hammer mit der falschen Kraft ist doch recht gefährlich. Und deswegen hat Gott uns das Zweite dazu gegeben. Muss ich mal kramen, das ist kleiner. Und zwar die Liebe. Ich wollte jetzt nicht so ein großes Plüscherz hier mit drauf machen, deswegen habe ich mein kleines mitgebracht. Wir hängen das mal an den Hammer so dran. Geht nicht, dann liegt es da rum. Wir haben einen Geist der Liebe. Einen Geist, der unsere Kraft ein bisschen in die richtigen Wege lenkt. Und die uns den Blick dafür schenkt, was wirklich gerade zählt. Die Liebe deckt so viel ab. Unsere Macken und unsere Schwierigkeiten, ja, unsere komischen Ecken und Kanten. Und Gottes Liebe zu uns ist die, die trägt, die uns zum Sieg führt. Und die mein Herz immer wieder so, so heil macht. Die Bibel sagt uns, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und die Liebe Gottes ist die beste Waffe, die wir haben. In Zeiten der Furcht, in Zeiten des Chaos, in Zeiten, egal welchen Zeiten. Liebe hilft immer. Und Liebe ist das, was immer siegt. Ich war gestern unterwegs, das wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber jetzt passt es gerade. Ich war gestern unterwegs, wir kamen von der Skifreizeit wieder, gestern früh, ist mein Kühlschrank relativ leer, ja, und dachte ich mir, ach, ich war früh wach, gehst mal zu Kaufland. Ihr wisst Bescheid. Und ich sehe, wie eine von den Verkäuferinnen die wenigen Produkte sortiert, die noch in den Regalen standen. Und ich habe so gehört, boah, ich will aber nicht hier sein, wenn der LKW kommt. Und dann bin ich zu der Dame hin und habe gesagt, Mensch, bei Ihnen ist ja echt der Wahnsinn ausgebrochen, oder? Also, ich habe echt ein Herz für Sie, habe ich gesagt. Ich weiß, das kann nicht leicht sein. Und ich wünsche Ihnen für heute total viel Kraft und Geduld mit den Leuten, die kommen. Meinen Sie, ja, noch geht's ja. Ist noch ein bisschen früh für die ganzen dummen Kunden. Ihre Worte, nicht meine. Aber ich konnte sie so gut verstehen und habe ihr einfach versucht, was Gutes zu tun, ihr gut zuzureden, zu sagen, ich merke, wie es Ihnen geht. Und ich wünsche Ihnen einfach wirklich Kraft und Geduld für den Tag. Lassen Sie sich nicht unterkriegen und nehmen Sie es nicht persönlich. Und ich weiß nicht, wie es ihr hinterher wirklich ging. Aber ich möchte glauben, dass ich einfach ein kleines bisschen Liebe an dem Tag für Sie da war. Dass es Sie einfach hoffentlich wenigstens für den nächsten merkwürdigen Kundenkontakt durchgetragen hat, wo sie sagt, Mensch, es gab auch eine gute Kundin heute Morgen, die hat mir Kraft für den Tag gewünscht. Das kann einfach eure Möglichkeit sein, Liebe zu benutzen. Aber auch Liebe für euch selbst, wenn ihr in Angst seid, dass ihr euch nicht verdammt, dass ihr nicht sagt, oh, ich schaff's schon wieder nicht, ich bin schon wieder in meinem Strudel gefangen. Ey, seine Liebe ist größer. Und seine Liebe hat ihn letztendlich ans Kreuz gebracht und hat den Sieg errungen. Denn all das, was auf uns einströmt, ist letztendlich unterm Kreuz schon längst in seine Bahnen gelenkt. Und das Dritte, was er uns gibt, wird mit am allermeisten mit dem Wort Besonnenheit übersetzt. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, das Wort. Da ist ein sogenanntes, also das Wort ist Sophronismu, ja, werde ich auch nie vergessen. Und es ist ein Hapax Legomenon. Hat jemand schon mal was davon gehört? Nee, ne? Sowas hört man im Unterricht und dann hinterher denkt man sich, wann brauche ich das jemals wieder? Wenn man in der Predigt angeben will. Ein Hapax Legomenon ist ein Wort, was in dieser Form nur einmal in der Bibel vorkommt und deswegen keinen Vergleichswert hat. Viele Worte tauchen ja immer wieder auf, ja, so Logos oder so. Aber Sophronismu taucht im Griechischen nur an dieser einen Stelle auf. Deswegen weiß man nicht so ganz, wie man es übersetzen soll. Die meisten übersetzen es mit Besonnenheit. Man könnte es aber auch mit Maßhaltung übersetzen. Deswegen habe ich euch mal meinen Zollstock mitgebracht. Da steht drauf, selbst ist die Frau. Ja? Und der ist auch schon ganz gut abgegriffen. Also Kraft, Liebe und Besonnenheit, ja, kann man sich merken. Und diese Maßhaltung, diese Besonnenheit ist das, was mir immer wieder zugute kommt. Das ist, den kühlen Kopf zu bewahren. Das Maß der Dinge wirklich zu sehen. Dass wenn mein Unterbewusstsein mal wieder aus der Mücke einen Elefanten macht, dass Gott sagt, hey, ich rück das wieder in die richtige Perspektive. Ich zeig dir wieder, wie ich das sehe. Sei besonnen darin, wie du agierst. Ich habe im Zuge meiner Vorbereitung einen Vortrag gehört, in dem jemand gesagt hat, deine Gedanken, dein Kopf sind die Arena, in denen alle geistlichen Kämpfe ausgetragen werden. Da, wo die Wahrheit und die Lüge zusammenkommen, und sich zu einem Chaos verbinden, wo es so schwer ist, Herr drüber zu werden. Und da sagt die Besonnenheit, bis hierhin und nicht weiter. All diese Lügen, all das, was sich aufbauscht, nimmt sie unter ihre Gewalt und sagt, hey, das ist nicht so groß und es ist nicht so schlimm, wie es sich gerade darstellt. Gott verspricht uns einen großen Frieden, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und das ist genau das, was dieses Wort Sophronismu, Besonnenheit, Maßhaltung ausdrücken will. Und es ist das, was zusammen mit der Kraft und der Liebe ein Ganzes bildet, wenn wir der Furcht entgegentreten, wenn wir in eine Welt hinaustreten, die gerade ganz schön gebeutelt ist von so vielen unterschiedlichen Nachrichten. Also, haufenweise Floskeln, aber was heißt das für uns? Wie gehe ich mit Angst um? Als erstes, mach dir den Ist-Zustand bewusst. Mir ist ein gegeben, nicht ein Geist der Furcht, sondern der Stärke, der Liebe und der Besonnenheit. Da ist der Moment, wo ihr all die christlichen Floskeln reintun dürft. Ja? Mein Gott ist größer, stärker. Mein Gott hat den Sieg schon errungen. Das sind Wahrheiten in deinem Leben. Und das führt auch zu dem zweiten Punkt. Die Nachrichten um uns herum gerade, all das, was uns so sehr Angst macht, ist eine Fokussierung auf das Negative. Ist eine Fokussierung darauf, was alles schlecht läuft, wer alles infiziert ist, wo der DAX abstürzt, bla 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 bla. Und es scheint auf einmal alles zu sein, was existiert. Ich habe in meinem Studium mal ein Krankenhausseelsorgepraktikum gemacht. Ich habe 2 Semester lang Krankenhausseelsorge und psychologische Begleitung von Sterbenden gemacht im Unterricht und habe dann 6 Wochen Krankenhausseelsorgepraktikum gemacht. Ich habe mich an einer Klinik beworben, die möglichst nah zu Hause dran ist, wie man das als fauler Student so macht, und habe nicht darauf aufgepasst, dass es ein onkologisches Zentrum mit Palliativstation und Hospiz ist. Mit anderen Worten, ich habe 6 Wochen lang nur mit zu Ende behandelten Krebspatienten gehabt. Meine Eltern waren im Urlaub, meine ganzen Kommilitonen waren irgendwo, es waren Semesterferien. Heißt, in meinem Leben gab es in dieser Zeit nichts außer sterbende Krebspatienten. Und ich habe gemerkt, wie mich das total runtergezogen hat, weil das ist der einzige Fokus in diesen 6 Wochen war. Und da habe ich gesagt, boah, das geht nicht. Ich muss aus diesem Strudel raus. Es war eine krasse Zeit, es war eine gute Zeit, aber ich habe auch gesagt, boah, also als Krankenhausseelsorger braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Lebenserfahrung, als so eine 24-Jährige oder was ich damals war, hatte. Aber unser Fokus ist darauf. Unser Fokus wird durch die Sachen um uns herum immer auf das Schlechte gelenkt. Das Wichtigste jetzt ist, dass wir unseren Blick auf die Wahrheit lenken. Auf das lenken, was zählt. Und mein Jugendpastor damals hat immer den Begriff geprägt, hinwegschauen auf Jesus. Und um das jetzt zu verdeutlichen, bräuchte ich 2 Freiwillige. Möglichst aus der ersten Reihe, die haben es nicht so weit, aber 2 Freiwillige. Tut nicht weh, ihr müsst nichts sagen. Komm, ich brauche hier super Masts. Einer steht rechts von mir, einer steht links von mir. Wer von euch möchte Jesus sein? Okay, Paul, du bist Jesus. Und Melli, du bist so schön schwarz angezogen, deswegen habe ich dich genommen. Du bist meine Probleme. Sie ist nicht mein Problem, sie ist ein großer Segen, aber sie verkörpert jetzt gerade meine Probleme. Normalerweise, ja, gucken wir wie gebannt, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht auf unsere Probleme. Und mein Jungpastor hat immer gesagt, wir müssen hinwegsehen auf Jesus. Also weg davon und hin dahin. Wenn ich auf Jesus gucke, guckt Jesus auf mich und auf meine Probleme. Und wo sind sie besser aufgehoben als im Blickfeld vom allmächtigen Gott? Und das ist das, was ich eigentlich ausdrücken möchte mit der gesamten Predigt, dass wir lernen müssen von der Fokussierung, von der Furcht, von dem Strudel, in dem wir stecken, uns abzuwenden und hinzuwenden zu Jesus. Und zu wissen, das ist nicht mehr außer Kontrolle, weil ich mich hingucke, sondern es ist in der Kontrolle des Allerhöchsten. Der guckt auf mich und er guckt auf meinen Scheiß. Also man braucht einfach 2 Personen dafür, aber das ist alles schwierig. Also, aber könnt ihr euch merken, oder? Ja? Als Miri, wenn ich Scheiß genannt habe. Ich gucke hinweg auf Jesus, auf seine Wahrheiten, auf seine Kraft, seine Liebe, seine Besonnenheit in meinem Leben. Danke, das war's schon. Krieg hinterher einen Keks im Kirchcafé. Und dann ist noch wichtig, dass wir die Wahrheit aussprechen. Das hilft total, wenn wir Dinge laut proklamieren. Und für mich ist es dieses Lied, I'm no longer a slave to fear. Wenn die Angst mich packt, dann singe ich in meiner schönsten Singstimme, die den Teufel in die Schlucht schlägt, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Mit seiner Liebe hat er mich aus all dieser Verwirrung rausgepopelt. Das ist die erste Strophe. You unravel me, du machst den Knoten so auf, ja. Das ist so ein Knäuel und unravel ist so wie so eine Lichterkette, die du zu Weihnachten aus der Box holst, ja, und die wieder gerade machst. Das ist to unravel, ja. Holt mich aus diesem Knäuel raus und mit seiner Liebe bin ich in ihm. Und er hat mich gerufen bei meinem Namen, ich bin sein. Und genau das, was du gesagt hast, Sandra, es steht 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Für jeden Tag eins und gestern galt's auch, ja. In der Bibel kannte man halt Schaltjahre noch nicht. Aber es ist eine Wahrheit, die immer gilt, ja. 365 Mal, wenn Gott es, also man sagt, wenn etwas wirklich wichtig ist, dann taucht es dreimal in der Bibel auf. Oder wenn Gott zu uns redet und wir sind uns nicht ganz sicher, dann ist es ein gutes Zeichen, wenn er dreimal das Gleiche sagt, ja. Das sagt er 365 Mal, weil er weiß, dass es eins der Sachen ist, die relativ schwer zu kapieren ist. Fürchte dich nicht. Das könnt ihr euch an Spiegel schreiben oder sonst was. Mir hat mal jemand gesagt, be a warrior, not a warrior. Also sei eine Kriegerin und nicht einer, der sich die ganze Zeit Sorgen macht. Ja? Ein Buchstabe, aber was macht so einen Unterschied? Be warrior, not a warrior. Also das eine ist ein A, das andere ist ein O. Aber es macht so einen Unterschied in meinem Leben. Und jetzt, ihr habt schon so lange so gut zugehört, aber ich muss noch einen weiteren Punkt einfügen. Denn unser Thema ist ja, berufen für eine Zeit wie diese. Das heißt nicht nur, dass wir lernen müssen, mit unserer Furcht umzugehen und in dem zu leben, was Gott uns gegeben hat, sondern die Leute um uns herum leben genau in der gleichen Zeit. Deine Nachbarn, deine Kollegen, selbst dein Hausarzt und unsere Politiker, das sind auch alles Menschen, von denen wir nicht wissen, wie viel Angst, wie viel Furcht bei denen dahinter stecken. Und wenn Gott sagt, wir sind berufen für eine Zeit wie diese und wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen, dann heißt es für mich, dass wir, die wir hier sitzen, dazu berufen sind, eben diesen Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen. Und unsere Waffen sind ein Hammer, ein Herz und ein Zollstock. Ja? Kraft, Liebe, Besonnenheit. Wenn du dich in einem Gespräch wiederfindest, wenn du morgen ins Geschäft kommst und alle deine Kollegen sind schon wieder voll am Abdrehen und sagen, du bist doch ein Christ, warst du in Karlsruhe dabei? Ja? Nee, ich war nicht auf dem Willekongress. Ja? Bist du die Stimme, die sich einklingt in den Strudel der Angst? Oder bist du die Stimme, die die Besonnenheit hat und sagt, hey Freunde, bleiben wir mal ganz entspannt. Ja? Ich glaube, es ist gerade nicht so schlimm, wie es alle machen. Oder dass ihr ihnen in Liebe begegnet. Wenn ihr merkt, das sind Leute, die wirklich Angst haben. Die wirklich am Boden zerstört sind. Begegne ihnen in Liebe, in Verständnis. Sag nicht, du bist ja auch blöd, dass du das alles glaubst. Sondern es ist deine Berufung, in dieser Zeit mit Liebe, mit Kraft und Besonnenheit zu reagieren. Dass vielleicht deine Freunde, deine Nachbarn kommen und sagen, hey, du strahlst so eine Stärke aus. Wir könnten alle so durchgeschüttelt sein, aber du bist wie so ein Fels. Sagst du, ja, weil ich weiß, wer mir die Kraft gibt. Denn Angst hat ganz viel mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Und welche größere Hoffnung gibt's als Jesus allein? Und der lebt in dir. Also mach dir auch das nochmal bewusst. Auch das kann von unserer eigenen Furcht ablenken, wenn ich weiß, hier ist es meine Rolle, in einer Zeit wie diesen, in Kraft, in Liebe und in Besonnenheit aufzutreten. Die Hoffnung zu sein, die die Leute um mich herum gerade brauchen. so wie du es kannst, so wie es dir liegt. Vielleicht bist du mehr die Besonnenheit, vielleicht bist du mehr die Kraft. Vielleicht bist du mehr die Person, die es in Worten tut oder in Taten tut. Ja, aber es ist unsere Berufung, in einer Zeit wie diesen keine Panik zu schieben, sondern zu sagen, wir haben eine Hoffnung, die trägt, und das ist meine Berufung, da wo ich gehe und wo ich stehe, in Kraft und in Liebe und in Besonnenheit zu wirken.